Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen bei einer neuen Folge der Freiwilligen Filmkontrolle. Anne Villano und ich widmen uns heute der auf Apple TV Plus erschienenen Doku Boom Boom. Auf Deutsch würde man sagen Bum Bum Boris, aber es soll ja international gelaufen, Boom Boom. Eine Dokumentation über Boris Becker. Anne und ich sind beide große Tennisfans und noch größere Boris Becker-Fans. Haben uns deswegen besonders gefreut, uns diesen Film anzusehen. Ich fange mal mit den etwas schlechteren Sachen an. Mal sehen, wie du das siehst. So ein paar Dinge, die mir nicht gefallen haben. Also, es gibt so eine gewisse Dramaturgie, die man in manchen Dokumentationen hat, in denen es darauf ankommt, ich will nicht sagen, dass es ein Money Shot ist, aber in denen es darauf ankommt, immer jeden der Helden möglichst tief am Boden zu sehen und ihn auch am Weinen zu zeigen. Ich musste irgendwie an diese Martin Scorsese-Doku denken über George Harrison, wo man am Ende Ringo Starr kurz weinen sieht. Als wäre es ein bisschen so ein inszenierter Höhepunkt. Und auch Boris spielt hier auf allen Gefühlen drumrum und weint am Ende. Das wird am Anfang gezeigt und am Ende noch mal. Ich finde das irgendwie immer so ein bisschen problematisch. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist der, ich finde die Musikauswahl nicht immer so geglückt. Es gibt ja dieses bekannte Motiv von Ennio Morricone. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber es ist noch berühmter geworden, nicht durch den Einsatz in Spaghetti-Western, sondern in Kill Bill Teil 2. Diese Spaghetti-Western-Duellmusik, das macht das Ganze so ein bisschen zu suggestiv, finde ich einfach. Also ich finde auch, dass diese Art der Musik auch nicht die ist, die Tennisduelle unbedingt auszeichnet.
Ja, man muss übrigens sagen, dass der Dokumentarfilmer, ein englischer Regisseur, zwei Interviews mit Becker 2019, glaube ich, geführt hat oder 20 und ein Interview nach der Haftentlassung. Das anschließend dazugeschnitten wurde. Und es sind zwei Teile, mit denen wir es zu tun haben. Der erste Teil handelt sozusagen vom Aufstieg, von den Triumphen. Und der zweite Teil handelt vom mählichen Niedergang, der ja nun schon mindestens 20 Jahre dauert. Und so, das ist der Film in zwei Teile aufgeteilt. Er beginnt eigentlich mit dem Höhepunkt, also mit dem 7. Juli 1985 in Wimbledon. Und dann sieht man die Anfänge, man sieht Ion Tiriak, man sieht Günter Bosch, man sieht den jungen Becker in Amateuraufnahmen. Man hat das oft gesehen, wie er auf dem Grandplatz als 4- oder 5-Jähriger die Bälle schlägt, mit seinem Vater, wie er die ersten Turniere gewonnen hat. Das ist alles gut dokumentiert. Man hat das oft gesehen, damals vor 35 Jahren im Sportspiegel oder dergleichen am Sonntagabend. Das wird hier noch einmal alles gezeigt. Und Becker selbst inszeniert sich einigermaßen pathetisch, wie man das von ihm kennt, ist von sich selbst ergriffen, gibt einerseits Fehler zu, andererseits aber besteht er darauf, dass er diese Fehler gemacht hat. Und weil er diese Fehler gemacht hat, ist es sozusagen legitimiert. Und er behauptet auch, er habe dafür bezahlt.
Ja, aber du, also reden kann er ja, ne? Also das konnte er erstaunlicherweise auch schon als Teenager, das sieht man. Und das Gute ist ja, dass man ihn in verschiedenen Phasen seines Lebens sieht. Ich finde es prinzipiell schon sehr gut, dass man ihn am Ende und am Anfang reden sieht, weil dieser neumodische Trend bei Dokumentation, das hast du ja bei diesen Oscar-ausgezeichneten Dokus auch, wie bei Senna oder Amy Winehouse oder bei dem Apollo 11 Film, der geht ja dahin, überhaupt keine Talking Heads mehr zu zeigen oder keine Off-Stimmen oder niemand mehr, der es historisch eingliedert, sondern so eine chronologische 1 bis 100 Erzählung der Ereignisse ohne jeden Kommentar. Und ich bin zum Beispiel jemand, der gerne mal in die Hand genommen wird und der irgendwie begleitende Stimmen haben möchte oder Sachen, die das sowohl chronologisch betrachten als auch in der Retrospektive. Und das finde ich in der Inszenierung zumindest an sich ganz gut. Wenn man Boris Becker nur reden hört, auf der einen Seite sagt er halt so tolle Sachen wie, er ist halt irgendwie ein eher wuchtiger Typ, deswegen, my strategy was overpowering the other guy. Was mich aber so an dem irgendwie so ärgert. Und das hat mich damals schon geärgert, dass Boris immer an sich selber scheitert, wie 1988 in Wimbledon, als er irgendwie erzählt, er hätte eine Schlaftablette viel zu spät in der Nacht genommen, sodass sie noch ausgestrahlt hat bis in den Morgen, als er schon auf den Center Court gehen musste. Ich finde sowas einfach ärgerlich. Und man hat ja bei Boris sehr, sehr viele, gut, das war jetzt ein Finale aus, aber man hat bei anderen Turnieren wie Roland Garros ja immer wieder gesehen, dass er in der ersten Runde rausgeflogen ist. Für mich waren, ich habe mich auf diese 2 Wochen Paris im Mai immer gefreut. Dann gab es ein Match, das hat er verloren. Und dann waren die anderen 13 Tage futsch. Das war sozusagen wie Urlaubszeit, die man genommen hat, die man dann abbrechen musste.
Ja, ich habe es ähnlich empfunden, habe mich aber schon darauf eingestellt, dass Roland Garros keine Bäckertage sein würden. Und man musste dann mit Ivan Lendl und Mark Chang, hieß er, glaube ich.
Michael Chang. Aber einmal hat Becker das Halbfinale geschafft, 1989. Der ist da aber dann gegen, ich weiß ja nicht, wer das war das dann Edberg? Naja, auf jeden Fall hat er dann ja irgendwie einen Apfel gegessen und die Bild-Zeitung hat getitelt, naja, dann hat er wahrscheinlich irgendwie die falschen Vitamine zu sich genommen, ob es daran gelegen haben könnte, das weiß ich noch
nicht. Ja, so war es.
Ja.
So war es. Er hätte gar keine Vitamine zu sich nehmen müssen. Ja, man hatte nach den anfänglichen Triumphen oft das Gefühl, dass er doch öfter verloren als gewonnen hat. Und nicht nur final, sondern auch früh ausgeschieden, unglücklich ausgeschieden. Immer wieder, man sagt ja an sich selbst gescheitert, aber tatsächlich ist er natürlich an seiner Unbändigkeit und an seinem Unvermögen gescheitert und an seinem Jähzorn. Kältere Gegner wie der Todesstern Ivan Lendl haben sich niemals aus der Ruhe bringen lassen.
Ja, wo du sagst, an sich selbst gescheitert, die Statistik ist wirklich sehr, sehr übel für Boris. 7-mal Finale in Wimbledon, nur 3-mal gewonnen und der letzte Wimbledon-Titel war noch in den 80er Jahren. Ne? Ja. Er hat das 19 Australian Open geholt, aber der letzte Wimbledon-Titel war noch in den 80er Jahren und das ist natürlich...
Er wurde 1995, glaube ich, für kurze Zeit Nummer 1 der Weltrangliste.
Nein, das war 91. 91, aber auch nur für 3 Monate oder so.
Ja.
Und mir tut das richtig leid für Boris Becker und er will natürlich immer den Titel haben als jüngster Sieger, aber er ist wirklich einer, der unfassbar viele Chancen liegen gelassen hat. Nun kann man immerhin sagen, das habe ich nachgeguckt, wann immer er in Wimbledon rausgeflogen ist, hat er immer verloren gegen den späteren Gewinner des Turniers. Also zumindest hielt das an, also bei Pat Rafter natürlich nicht mehr bei seinem letzten Auftritt, aber das hielt an bis zu seinem letzten Finale 95. Ist er ab 1989, als er da nicht mehr gewonnen hat, dieser Spann von 6 Jahren, ist er immer rausgeflogen gegen Agassi, gegen Sampras, immer gegen den späteren Gewinner oder Stich halt, ganz bekannt. Von daher, er ist am jeweils besten des Turniers gescheitert, trotzdem hätte er einfach mehr machen können. Becker hat ja eine sehr interessante Analyse gegeben zu seiner Taktik mit sich selbst kämpfen. Er hat gesagt, er riskiert es, bis zum Tiebreak zu kommen. Er verliert dadurch vielleicht bis dahin physische Kraft, aber er gewinnt mentale Kraft. Ich teste meine Psyche, wenn ich den ersten verliere, den zweiten und den dritten dann hole. Und das stimmt ganz oft. Er ist einer, der oft über 5 Sätze gegangen ist und die ersten beiden verloren hat.
Ja, und vergessen das Davis Cup Finale gegen John McEnroe. Wer ist denn dein Lieblingsspieler in der Geschichte des Tennis?
Ja, also ich habe natürlich Boris Becker als allerliebsten. Wegen dem bin ich damals in den Tennisverein gegangen, wenn auch etwas, glaube ich, zu spät, 1988. Da war ich 12. Ich mochte Becker, ich mochte aber auch Edberg. Ja, da gibt es ja diese lustige Szene mit Edberg, mit Boris 1992, als er im leeren Wimbledon-Stadion steht. Und er sagt, kommt drauf an, gegen wen ich verliere. Wenn es gegen Stefan ist, okay. Gegen Lendl, katastrophal. Wenn so ein Karl Arschlich hier schlägt, total scheiße. Also ich war immer Lendl-Gegner, was auch daran liegt, dass ich am Kalten Krieg groß geworden bin und die Spiele aus dem Ostblock immer als kalte Maschinen wahrgenommen habe. Das hat sich dann ein bisschen geändert nach der Wende. Da wurde ich großer Fan von Goran Ivanisevic. Wie sieht's denn bei dir aus? Wer ist dein Lieblingsspieler?
Ja, immer Jimbo Connors. Mhm. Jimbo Connors habe ich schon in den 70er Jahren bewundert und der hat ja noch bis weit in die 80er Jahre hineingespielt. Hat, glaube ich, die allermeisten Turniere insgesamt gewonnen, also nicht Grand Slam Turniere, sondern Turniere überhaupt, weil er bis 42, glaube ich, gespielt hat. Mhm. Und er war der größte Clown auf dem Platz. angefochten nur von McEnroe, dessen Jähzorns Ausbrüche legendär waren. Der hat sogar Becker übertroffen.
Ja, Becker, also McEnroe ist ja auch, sollte man nicht glauben, hat aber nicht so viele Grand-Slam-Titel gewonnen. Ich glaube maximal 8, 2 mehr als Becker. Und er war noch relativ lange unterwegs, obwohl er sehr lange auch keinen Titel mehr dann gewonnen hat. Ich glaube, sein letzter dürfte 84 gewesen sein und ich glaube, er hat aufgehört 92. Also er hat wie Becker noch sehr lange weitergemacht, ohne je wieder eine Chance zu haben. Er sagt auch sehr lustige Sachen. Er hat irgendwie, als er sein erstes Match mit Becker hatte oder eins der ersten, 84, 85, und schon gemerkt hat, dass Becker auch sehr jähzornig sein kann, da hat McEnroe gesagt, gewinn doch erstmal was, dann kannst du meckern.
Ja.
Ansonsten bin ich... Ja, Entschuldigung.
McEnroe hat, glaube ich, 84 Wimbledon gewonnen oder gegen Jimbo Connors. Ja. Und ein Jahr später hat schon Becker gewonnen.
Ja. Naja, und Becker hätte vielleicht auch 84 schon gewinnen können. Er ist ja verletzt ausgeschieden und war ja sehr gut. Ich finde es gut, dass man McEnroe sieht. Ion Tiriak sowieso, der sieht ein bisschen aus wie, wie der Azamat aus dem Borat-Film, finde ich, in dem Alter, wie er alt geworden ist. Man hört zumindest, glaube ich, Günther Bosch einmal, man sieht Nick Bollettieri. Es gibt aber leider auch ein paar, die man gerne gesehen hätte, die sich nicht zeigen. Ne? Also ich hätte natürlich gerne Andre Agassi gesehen, seinen ewigen Kontrahenten. Lendl wäre natürlich toll gewesen und natürlich Edberg. Aber man sieht Mats Wielander.
Ja, gegen Wielander hat er keine großen Spiele gehabt, weil Wielander auf Rasen nicht reüssierte und umgekehrt hatte Becker natürlich keine Chance auf Sandplätzen und in Paris sind sie, glaube ich, auch nicht aufeinander getroffen. Weshalb Edberg nicht spricht, weiß man nicht. Also dass Lendl kein Interesse daran hatte, kann man sich vorstellen. Aber Edberg war mehr oder weniger befreundet mit Becker. Und natürlich ein sehr sympathischer, ruhiger Spieler, dem man eigentlich immer die Siege gegönnt hat.
Ja, Michael Stich, nicht zu vergessen. Auch da kommt Becker nicht drum rum zu sagen, I was the better player. Und er sagt ja, in Bezug auf das Finale 93, sagt Becker ja, also er suggeriert, dass er mit Absicht hätte, dass er es mit Absicht verloren hat, damit er seine Karriere nicht beenden muss, weil er vorher gesagt hat, wenn ich diesen Wimbledon-Titel noch hole, 93, dann kann ich eigentlich aufhören. Und Becker tut jetzt da so, als hätte er unbewusst mit Absicht verloren, damit er die Karriere fortführen kann.
Find ja, das ist ja ein riesen Blödsinn.
Totaler, ja.
Man glaubte ja, also neben dem Spiel gegen Kevin Cummins, also dem ersten Sieg in Wimbledon, glaubte man, gegen Stich müsste es doch einfach sein.
Ja.
Und es gab keinen Zweifel daran, dass Becker gewinnen würde. Und dann war es aber ganz schnell vorbei und Michael Stich hatte gewonnen.
Ja, in drei Sätzen. Ne? Den er übrigens auch Michael Stick nennt. Ne? Also er versucht sich da sehr international in der Streaming-Produktion aufzustellen. Weißt du, was lustig ist? Wie Agassi, das ist eine der besten, der stärksten Passagen, wie Agassi Becker verrät, wie er genau wusste, wie er retournieren muss und wie er spielen muss, um ihn bei den US Open als Revanche für Wimbledon zu schlagen. Vielleicht kannst du dich noch dran erinnern. Becker hat ihn, glaube ich, beim Oktoberfest gefragt. Sag mal, Andrew, wie hast du das gemacht? Du wusstest immer, in welchem Schlag du mir kommen musst. Und dann hat er gesagt, und das hatte er Brad Gilbert, der auch interviewt wird, ja nicht verraten, obwohl er mit am Tisch saß. Brad Gilbert, sein Trainer, also Agassis Trainer, war dann auch sehr überrascht, hatte dann gesagt, ja, pass auf. Und dann hat sich Agassi hingestellt und mit der Zunge dann die Zungenbewegung Beckers ja nachgemacht und hat gesagt, wenn du die rechts oben rausstreckst, dann machst du den und den Aufschlag. Wenn du das links unten machst, dann spielst du in die und die Ecke. Und so habe ich dich gelesen.
Hm. Welches US Open waren das ungefähr?
Naja, Anfang der 90er? Ja, also Becker hatte ja dieses Psycho, wie man nennen würde, Psychospiel 1995 in Wimbledon in 4 Sätzen gewonnen, indem er den haushoch überlegenen Agassi mental ausgenockt hat, indem er ja anfing, mit Brooke Shields, Agassis Freundin, die auf der Bühne saß, Blicke auszutauschen und so zu tun, als würde er mit ihr flirten. Das hat der Agassi so aus der Rolle gebracht, ne, der sowieso ein sehr, sehr wütender Typ gewesen sein muss, dass Becker ihn besiegt hat in Wimbledon gegen jede Chance. Und da war Agassi richtig sauber. Und dann hat er in US Open, 3 Monate später, hat er dann Becker knallhart abgeschossen. Also da hat er den Zungentrick halt gelesen und den Zungentrick beherrschen. Da war Becker schon. Dennoch war das meine Lieblingsphase von Becker, die Spätphase. Also Wimbledon gegen Sampras in 4 Sätzen verloren, den ersten wohlgemerkt gewonnen. Er war so 2 Gewinnsätze entfernt vom Titel 4. US Open, erst Halbfinale und dann Australian Open 96 nochmal gewonnen. Also ich fand, das war eine tolle Spätphase für Becker.
Ja, 96 Melbourne, das war dann schon unvermutet und fantastischer Triumph zum relativ späten Zeitpunkt, wobei er da ja auch erst 9 Jahre von Wimbledon entfernt war, noch immer ein junger Mann. Bald darauf wirkt er fast schon ausgebrannt. Und dann kamen natürlich Leute wie Pete Sampras, Patrick Rafter hast du erwähnt. Und da kamen die Maschinen und eine andere Art des Tennis. Becker ist ja noch den Künstlern zuzurechnen. Ja. Und dann kamen die Ballmaschinen.
Ja, die heutige Athletik, ne, das wird ja auch immer oft gesagt. Also es wird ja gesagt, dass jemand heutzutage, so wie Michael Chang Paris gewonnen hat mit 17, den Becker übrigens dann in Melbourne geschlagen hat, 96 im Finale. Oder Becker 17 in Wimbledon, diese Art von jungen Körpern, die noch nicht voll austrainiert sind, die hätten heute keine Chance mehr, sagt man. Deswegen werden auch keine Altersrekorde mehr gebrochen bei den Grand Slams. Du musst heute eine Maschine sein, so wie Federer. Ne? Also ein Becker hätte bei gleichzeitigem Karrierestart heute gegen die überhaupt keine Chance. Wahrscheinlich Edberg auch nicht.
Ja, das ist wahr. Aber Federer wiederum war natürlich der Virtuose und Künstler schlechthin, aber vollkommen austrainiert. Und deshalb war er eine Weile unschlagbar.
Ja, es gibt einige Sachen, die so ein bisschen, die ich auch kritisieren würde an der Doku. Zunächst einmal, als es um die sogenannte Besenkammer-Affäre geht, die, wie Becker sagt, keine Besenkammer war, weil eine Besenkammer wäre viel zu klein. Da werden von der Regie so Assoziationen mit so Sushi eingeblendet, wie so Sushi zubereitet wird in so einer Küche, als könnte man den Geschlechtsverkehr mit so einer fischigen Angelegenheit vergleichen. Das finde ich so ein bisschen daneben gegriffen. Aber was viel wichtiger
ist.
Ja, entschuldige.
Entschuldige, in dem wir ja, besprechen via Zoom. Wahrscheinlich gab es in dem Restaurant, in diesem Hotel Sushi. Ah, ja. Ich glaube, es wurde Sushi gegessen. Und es war wohl eine Wäschekammer, keine Besenkammer, sondern so ein Wäscheraum.
Ja. Ah ja, okay, verstehe. Aber das sind die Sachen, also diese privaten Geschichten, also Barbara Feldus ist ja auch zu hören, Barbara Becker, man sieht auch kurz die Kinder. Ich finde das alles interessant, aber es ist natürlich bei weitem nicht so toll wie die Tennisspiele. Und gerade deshalb ist es besonders schade, dass einige wichtige Stationen fehlt. Also es wird nicht gezeigt, wie er mit Michael Stick zusammen das Olympiagold holt in Barcelona, das fehlt. Es fehlt, ich finde auch, dass es einen unsauberen Schnitt gibt von Wimbledon 93 Agassi zu Wimbledon 95 Agassi. Man weiß nicht, in welchem Spiel man sich befindet. Es wurde das Wimbledon-Finale gegen Pete Sampras, sein letztes Finale, wurde weggelassen. Und ich hätte gerne gesehen, wie er den Hannoveraner Nikola Kiefer zertrümmert in 3 Sätzen bei seinem letzten Auftritt. 97. Ich glaube, er hat sich so darauf konzentriert, die deutsche Konkurrenz auszuschalten, dass er deshalb danach gegen Pat Rafter verloren hat, weil es ihn einfach zu fertig gemacht hat, wie er die Grenzen gezeigt hat.
Ja, die Kiefer konnte er wohl auch schlecht ertragen. Ne?
Ja.
Er mochte Charlie Steeb immer, mit dem er in der Davis Cup-Mannschaft.
Patrick Kühn, Erik Jehlen, das waren so seine Leute. Ne? Also ich glaube, Mark-Kevin Göllner, der, glaube ich, eher so ein reicher Hamburger Sohn gewesen ist mit seiner schrägen Mütze, gut aussehender Typ. Den hat er wahrscheinlich gar nicht richtig ernst genommen.
Nein, hat er nicht.
Ja,
Mark-Kevin Göllner kommt aus meiner Heimat und diese Burschen habe ich auf den Tennisplätzen oft gesehen.
Ja, damals war Tennis, ich weiß nicht, wie es heute ist, aber es war ja damals schon so ein reichen Sport. Ist das nicht toll, wie Boris Becker sagt, the future is like walking into a dark room. You don't know what's gonna hit you. Und das nimmt ja das Negative oder die Schicksalsergebenheit schon vorweg, ne? Dass er von vornherein glaubt, dass die Zukunft ein unsicheres Feld ist, in der mehr Gefahren als Glück lauert.
Ja. Ja, insofern ist er der größte Philosoph des Tennis, ne? McEnroe ist ein sehr guter Kommentator natürlich mittlerweile. Und kommentiert die großen Spiele. Aber als Kommentator ist Becker auch sehr gut. Bei Eurosport kann man das hören. Und die Nachtsitzungen bei den Australian Open sind immer wunderbar, wenn er 4 Stunden spricht, meistens mit dem Reporter Stach. Das sind wirklich Sternstunden. Und man sollte diesen Sportreportern auch entsprechende Preise und durchaus mal den Grimme-Preis geben.
Ich finde es ja immer toll, wenn 2 Leute zusammentreffen, die sich eigentlich vorher nicht mochten, die dann irgendwie Frieden geschlossen haben, so wie Agassi und Becker. Also in seinem Memoir Open schreibt ja Agassi auch, dass er mit Absicht Spiele verloren hat, wenn sein Toupet nicht richtig gesessen hat, damit er sich nicht die Blöße geben muss, dass das runterfällt und er stattdessen lieber schnell das Spiel beendet oder eine Verletzung anmeldet, damit man das nicht sieht. Und das sind so Geschichten, die kamen mit der Rivalität mit Becker ja erst viel später irgendwie raus, ne? Und ich hätte irgendwie immer gedacht, das wären nur so sportliche Konkurrenten, aber die schienen sich ja wirklich abgrundtief gehasst zu haben.
Ja, also einerseits Antipoden, andererseits wahrscheinlich im Temperament dann doch vergleichbar, ne? Agassi hat ja ein Buch als Autobiografie schreiben lassen von einem amerikanischen Schriftsteller, Open.
Ja.
Und das ist das größte Buch übers Tennis. Man sagt ja immer Winning Ugly von Red Gilbert, glaube ich, oder?
Ja. Mhm.
Ist ja auch ein berühmtes Buch, das sich aber eben mit dem fiesen Gewinnen befasst. Und Open ist eine wunderbare Erzählung, vor allem über die Schmerzen, die er am Ende seiner Karriere hatte und über die psychologische Taktik auf dem Tennisplatz.
Ja, der hat ja auch einen großen Absturz gehabt zeitweise in seiner Karriere. Ich glaube Anfang der 90er, wo er nur noch mit Wildcards reingekommen ist. Und hat danach nochmal richtig abgeledert. Da hat er, wie heißt er denn noch? Es gab diesen amerikanischen Spieler, der immer eine Schirmmütze getragen hat und rötliche Haare hatte. Der kam auch Anfang der 90er vor Sampras noch. Und der hat Becker auch gezeigt, dass man die Physis verändern muss. Wie hieß der denn noch? Wegen dem fing Becker doch auch an, zu Nick Bollettieri zu gehen und da diese Vietnam-Drill-artige Florida-Schule damit zu machen.
Ja, es waren meistens die Amerikaner, die das Tennis geprägt haben und die auch in den 90er Jahren die Ballmaschinen gebracht haben. Oh, die allerdings nie sehr lange gespielt haben. Oder die nie lange weit oben blieben. Während die Beständigkeit in den 70er Jahren mit Ilja Anastase und Vitas Gerulaitis und Jimbo Connors und McEnroe enorm war. Nur Borg hat dann sehr bald aufgehört.
Ja, das habe ich ja gar nicht, das hatte ich nie so auf dem Schirm. Der hat, glaube ich, mit 25 oder so schon aufgehört, kann das
ja
sein?
Ja, ja.
Das ist Wahnsinn.
Ja, der glaubte nach 5 oder 6 Wimbledon-Siegen, dass er es nicht mehr übertreffen konnte. Ne?
Ja, aber ich meine, wie ausgelaugt muss man denn sein, um in dem Alter schon aufzuhören?
Na, er kam dann noch einmal zurück, viele Jahre später, und ist in der ersten Runde ausgeschieden, glaube ich, in Monaco.
Das ist richtig. Ich meine, diese Doku an sich wurde ja sehr, sehr groß aufgestellt, lief auch auf der Berlinale, geht auch wohlgemerkt, glaube ich, etwas über 3 Stunden in 2 Teile unterteilt. Der Interviewer sagt ja zu Boris am Ende, we wish you the best of luck. Das ist ja im Grunde genommen nicht sehr professionell oder nicht sehr journalistisch halt irgendwie, so sehr Partei, ja, also so sehr als Regisseur oder Autor Partei zu beziehen für das Objekt, das man da untersucht, ne?
Naja, das ist sicher eine Liebesarbeit, ne? Also eine Tragödie. So ist es aufgezogen und so hat Becker ja sein Leben offenbar auch selbst begriffen.
Ja.
Ne? Fühlt sich durchaus ungerecht behandelt, sagen wir so.
Aber ihm fehlt so ein bisschen, ja, Entschuldigung.
Nee, sag.
Ihm fehlt so ein bisschen die Einsicht, vielleicht auch den einen oder anderen Fehler in seiner Karriere hätte vermeiden zu können. Also er ist ja anscheinend von Günter Bosch weggegangen oder auch von Ion Tirek, als er der Ansicht gewesen ist, er könnte alles alleine machen. Und ist dann zu so einem unscheinbaren Trainer wie Bob Redd hingegangen, mit dem er immerhin die Australian Open gewonnen hat und mit dem er Nummer 1 wurde. Aber danach wurde er nie wieder so richtig durchgängig warm, ne, mit jemandem.
Ja, dafür wurde er Trainer von Djokovic für 2 oder 3.
Genau, mit dem hat er auch ein paar Turniere gewonnen. Die Sache ist nur, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es eine Doku gegeben hätte mit einem anderen Spieler, außer vielleicht Agassi, die ähnlich interessant hätte sein können.
Ne, man kann Rafael Nadal ist der Mallorquiner, der ja mittlerweile die allermeisten Grand Slam-Siege, glaube ich, hat, oder? Oder ist es Djokovic?
Ich glaube, der Joker hat ihn überholt, aber ich war mit 22 zu 21 oder so, aber Nadal ist derjenige, der die meisten Paris-Siege geholt hat.
Sowieso. 11 oder 12?
Ja, also von seinen 20 Titeln sind, glaube ich, 12 allein von Paris. Und viele sagen, das beste Wimbledon-Spiel aller Zeiten, das war ja 2008, das sei irgendwie auch, also das ist ja auch an Nadal gegangen, dieser 5-Satz-Krimi, wie man ihn immer bezeichnen würde. Mir tut es immer ein bisschen leid, ich war ja immer großer Federer-Fan und hätte ihm 30 Titel oder so gegönnt. Besonders tragisch auch, wie er Wimbledon verloren hat gegen den Joker, ich glaube vor 3 Jahren, nachdem er schon Match.
Ja.
Aber gut, das sind halt so die Tennissachen, die Tennis-Dramen. Ach, mal diese Sachen wie Dramen und Krimi, jetzt betet man diese Floskeln irgendwie auch so nach, aber es ist halt leider spannender als ein Hitchcock-Krimi, sagt man ja immer.
Ja, das ist natürlich so. Diese großen Spiele, auf die man sich so lange gefreut hat. Ich war bei Federer am Ende immer ziemlich sicher, weil ich mich so sehr darauf gefreut hatte. Und als ich vor dem Fernseher sah, dachte ich immer, jetzt, da ich zuschaue, wird Federer verlieren. Und er hat jedes Mal verloren. Ja. Das war natürlich so um 2007 ganz anders. Da konnte man sich drauf verlassen, dass Federer sehr wahrscheinlich gewinnen würde und allemal in Wimbledon.
Ja, und es ist halt auch so klar, ne, jetzt wo alle ihre 20 Titel haben, jetzt wo die Physis stärker ausgebaut ist und Spieler bis zum Alter von 40 oder so durchhalten und auch noch auf hohem Level durchhalten, ist auch klar, dass es mehr Titel zu gewinnen gibt, ne? Das war vorher so eine Sache, die bei den Frauen ein bisschen häufiger vorkam, dass sie eine Sache komplett dominiert haben, siehe Steffi Graf mit ihren über 20 Titeln oder Martina Navratilova mit, weiß nicht, 15, 16 oder so. Serena Williams, ja, Jungs auch, da geht das irgendwie einfacher, ne? Da ist das Feld irgendwie, ja, wie soll man das sagen? Das ist nicht so breit aufgestellt, ne? Du hast da halt immer jemanden, der alle fertig machen kann. Auf jedem Belag.
Ja, und viele, die für kurze Zeit sehr gut waren, haben nicht durchgehalten und waren nach kurzer Zeit sehr, sehr weit oben auf der Weltrangliste dann verschwunden. Und entweder in tiefen Regionen der Rangliste oder haben sogar aufgehört.
Ja.
Und dann gab es natürlich das Attentat auf Monika Seles, als man dachte, Seles könnte Steffi Graf überwältigen.
Na, sie war ja schon besser zu dem Zeitpunkt. Also sie hat ja.
Ja, eigentlich war sie schon besiegt. Besser.
Ja. Ja, ja. Sie hat die schon besiegt.
Martina Hingis, die Schweizerin.
Ja, die ist ja ganz schrecklich. Also als Steffi Graf ihr Comeback hatte und sie in Paris besiegt hat, fing ja auf einmal Hingis an mit ihrem Psychospielchen und hat irgendwie so Michael Chang-mäßig von unten die Aufschläge gemacht oder irgendwie nur so angetäuscht, die zu machen. Und dann hat Steffi Graf auch völlig zu Recht und ganz cool gesagt, sind wir jetzt auf einmal hier im Zirkus? Und dann muss die Schiedsrichterin dann auch eingreifen und dann hat Martina Hingis zum Glück und völlig zu Recht verloren und ist dann ja weinend vom Platz gestürmt. Und kam dann irgendwie dann trotzdem zur Siegerehrung wieder und hat irgendwie gesagt, sie habe sich von Steffi provoziert gefühlt. Also so ein kindisches Verhalten. Ich bin froh, dass diese Frau nicht mehr dass sie kurz danach auch sowieso nicht mehr gut ist, war.
Ist aber auch nochmal zurückgekommen.
Ja, aber hat die alten Höhen nie wieder erreicht.
Nein, glaube ich, dort doppelt gespielt. Aber wir sind abgeschweift.
Nochmal abschließend nochmal kurz auf unsere Highlights nochmal zu sprechen kommen. Ich finde es, wie gesagt, das will ich festhalten, ich hätte Becker 2 Titel mehr zugetraut in seiner Karriere. Er hätte Wimbledon 88 als auch 90, das über 5 Sätze beides Mal ging, mit Stefan Edberg gewinnen müssen. Er war der bessere Spieler. Er hätte also 5-mal statt 3-mal Wimbledon gewinnen müssen und damit auch 8 statt 6 Titel haben müssen. Vielleicht mein Lieblingsspiel, gleich frage ich dich, was dein Lieblingsspiel ist. Mein Lieblingsspiel von ihm war der Wimbledon-Sieg 89 gegen Edberg. Erster Satz 6-0, zweiter Satz 7-6. Da war noch mal ein bisschen Spannung drin, aber den hat er ja gewonnen. Und der dritte war dann eine klare Kiste mit 6-4. Was ist dein bestes Lieblingsspiel aller Zeiten?
Ja, immer McEnroe gegen Becker, Davis Cup. Ich weiß nicht, wann es war, 89? Das war ein 7-Stunden-Spiel, glaube ich. Ja, 6 oder 7 Stunden. Und kein Tiebreak im 5. Satz. Und Beck hat gewonnen.
Ist das das, wo er mit der Deutschlandflagge dann durch die Halle gerannt ist?
Ja, genau. Das war auch das längste Spiel überhaupt. Damals auch das längste Spiel der Davis Cup Geschichte. Und ein episches Spiel. Ich weiß, dass ich all die Zeit vor dem Fernseher saß. War am Sonntag, glaube ich.
Davis Cup spielt heute überhaupt keine Rolle mehr, habe ich das Gefühl.
Nein, gar nicht. Damals hatte es eine gewisse Bedeutung, aber natürlich ist es kein Vereins- und auch kein Ländersport.
Dann sind wir am Ende angekommen, oder?
Ja, wir haben eine Sportdokumentation besprochen. Wir haben schon über einige Sportdokumentationen gesprochen. Boom Boom gehört sicher zu denen, die man unbedingt sehen muss und nicht nur als Sportfan. Becker haben ja damals nahezu alle gesehen, jedenfalls am Anfang seiner Karriere.
Ja, nein, ja, es ist halt toll, dass man so, ich sag mal, so serviert bekommt, so gewisse Ausschnitte aus Szenen, die man sich ansonsten auf YouTube hätte einzeln heraussuchen müssen. Ne? Man sieht sozusagen eine Auslastung, sehr viele Highlights. Tolles Highlight, kann man auf YouTube auch mal eintippen, wer das suchen will, fand ich auch ganz toll. Becker schlägt 5 Asse in Folge, gibt's da auch. Ne? Also von 0,40 geht der Übereinstand und Vorteil und Punktgewinn. Solche Sachen, aber die gehören streng natürlich nicht in so eine Doku rein, weil das kein Pokaltriumph oder sowas ist, ne? Aber mit Ausnahme der teilweise nicht zuverlässigen Regie und der suggestiven Musik und den Einlassungen des Filmemachers an sich bin ich auch sehr zufrieden mit der Doku.
Ja, und es ist immer schön, die Aristokraten auf der Tribüne in Wimbledon zu sehen, ne? Wie sie sich im Laufe der Jahrzehnte verändert haben.
Ja, auch so ein bisschen, ich muss mal so an Live Aid denken, als die Prinz Charles und Diana da hingesetzt haben und alle gejubelt haben, so kann man da auch mal gucken, wie die jetzt aussehen. Okay, gut.
Dann ja, vielen Dank.
Und bis zum nächsten Mal.